Und selbst das Erzbistum von Köln, das zu den zwei mächtigsten Bistümern im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation gehörte, feierte Passah. Und in allen anderen Sprachen der Welt wird Passah gefeiert, nur bei uns heißt es Ostern. Die Gebrüder Grimm, die ja nicht nur Märchen gesammelt haben, sondern auch begnadete Sprachforscher waren, die haben die Theorie aufgestellt, dass das Wort Ostern von einer germanischen Göttin kommt mit dem Namen Ostara. Und die vielen Eier denken, lassen ja auch die Nähe zu einem Fruchtbarkeitskult nahe sein. Trotzdem, wir feiern Passah. Und erinnert euch an den Auszug von Ägypten. Da ordnete Gott an, feiert ein Passah. Und das Wort, das hebräische Wort für Passah heißt Pesach und heißt vorübergehen. Vorübergehen. Wer ist wann wo vorübergegangen? Der Herr selbst. Er ist vorübergegangen, immer dort, wo er etwas gesehen hat. Wo er das Blut an den Türpfosten gesehen hat, da ist er vorübergegangen. Und da hat Gott das Gericht nicht vollzogen, weil er das Blut gesehen hat. Es geht bei Ostern um nichts anderes, als dass wir sehen. Und denkt nochmal an den Deckel von der Bundeslade. Da waren ja zwei Cherubim drauf. Der Kopf von den Cherubim guckt nach unten auf die Platte, auf die Abdeckplatte. Die Cherubim sind ja Wesenheiten aus der himmlischen Welt. Sie sind ein Bild für Gottes Gegenwart. Was gucken die da an auf dem Deckel von der Bundeslade?
Das Blut.
Ja, das Blut. Einmal im Jahr wird das Opferlamm, das Passahlamm geschlachtet und der Hohepriester kleistert das Blut auf den Deckel der Bundeslade. Und was sieht Gott dann? Was sieht Gott an? Das Blut. Ich lese uns jetzt den Text aus den Matthäus 28. Schlagt das doch bitte auf in euren Bibeln. Matthäus 28, die Verse 1 bis 10. Das ist der Bericht von Matthäus über die Auferstehung Jesu. Und als aber der Sabbat um war und der erste Tag der Woche anbrach, kam Maria Magdalena und die andere Maria das Grab zu besehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben. Denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein von der Tür und setzte sich darauf. Seine Gestalt war wie der Blitz und sein Kleid weiß wie Schnee. Die Hüter aber erschraken vor Furcht und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel antwortete und sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden. Wie er gesagt hat, kommt her und seht die Stelle, wo der Herr gelegen hat. Und geht hin, eilend, und sagt es seinen Jüngern, dass er auferstanden sei von den Toten. Und siehe, er wird vor euch hingehen nach Galiläa, da werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen eilends vom Grab hinaus mit Furcht und großer Freude, dass sie es seinen Jüngern verkündigten. Und da sie hingingen, begegnete ihnen Jesus und er sprach: Seid gegrüßt. Und sie traten zu ihm und griffen an seine Füße und fielen vor ihm nieder. Da sprach Jesus zu ihnen: fürchtet euch nicht. Geht hin und verkündigt es meinen Brüdern, dass sie gehen nach Galiläa, daselbst werden sie mich sehen. Es gibt keinen Abschnitt in der ganzen Bibel, in der auf so engem Raum so viele bedeutungsähnliche Wörter für sehen gebraucht werden. Viermal haben wir hier das Wort sehen. Siehe, 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 ihr sollt sehen, seht, schaut hin. Es geht immer nur um Sehen und wann findet das alles statt? Im Morgengrauen, das ist die Zeit, wenn wir anfangen, wieder die Umrisse und Konturen unserer Umwelt zu sehen. Gott will, dass wir sehen. Wir brauchen nicht nur irgendwas glauben oder für richtig halten, wir sollen sehen. Ich sage uns die Wörter nochmal, weil das so eindrücklich ist. Tagesanbruch, besehen, siehe, aussehen, sehen, seht, siehe, 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 sehen. Es geht immer ums Sehen. Gott fordert nicht blindes Glauben. Er lässt uns sehen. Er weiß, dass wir sehen wollen. Und nun geschieht es, dass der Engel des Herrn vom Himmel herunterkommt und Blitz und Erdbeben begleiten ihn. Den Engel des Herrn, den kennen wir schon, der erscheint ja im Dornbusch, dem Mose, und im Engel des Herrn offenbart sich immer Gott selber. Und Blitze und Erdbeben kennen wir aus der Offenbarung. Immer wenn ein Engel mit Blitzen und Erdbeben auftritt, dann kommt etwas zur Vollendung. Dann ist etwas fertig. Wir lesen in der Offenbarung 14, dass in den Blitzen und Donner des siebten Engels mit der siebten Schale das Geheimnis Gottes vollendet wird. Mit dem Engel, der die siebte Schale hat, kommt die Weltgeschichte zum Abschluss. Was kommt hier zum Abschluss und wird durch Blitz und Donner angegeben? Gottes Heilsgeschichte. So wie in der Offenbarung die Menschheitsgeschichte beendet wird, so beendet Gott hier seine Heilsgeschichte mit der Welt. Und dann heißt es in Vers 3, seine Gestalt war wie der Blitz und sein Kleid weiß wie Schnee. Weiß wie Schnee, wer ist noch weiß wie Schnee? Jesus selber auf dem Berg der Verklärung, ihr erinnert euch in Matthäus 17, da dürfen Petrus und Jakobus und Johannes mit Jesus auf den Berg gehen und da wird er umgewandelt vor ihren Augen und er wird weiß wie Schnee. Und Johannes beschreibt noch einen, der weiß wie Schnee ist, am Anfang der Offenbarung, den Menschensohn. Das heißt, hier ist quasi Gott schon wie verherrlicht als Menschensohn in der Gestalt des auferstandenen Christus da, obwohl es er nicht persönlich ist. Und nun lesen wir, dass die Hüter erschraken und wurden wie tot. Die Erscheinung des Engels des Herrn ist so gewaltig, so einzigartig, dass die starr sind vor Schreck. Ihr kennt das vielleicht, wenn euch ein Schreck in die Glieder fährt, man wird wie tot, man ist starr, macht nichts mehr. So gewaltig ist die Erscheinung des Engels des Herrn. Und jetzt finden wir in Vers 5 bis 7 die Predigt dieses Engels. Wir wollen uns nochmal mit dem Begriff Engel beschäftigen. Ein Engel ist nichts anderes als ein Bote. Früher hießen noch die Briefträger Postbote. Kennt ihr das noch? Genau das ist ein Engel. Also ein Engel macht nichts anderes, als dass er eine Botschaft überbringt. Überbringt eine Mitteilung. Bei der Bundeswehr gibt es auch Boten. Das sind die Fernmelder. Ohne Fernmelder ist eine Kriegführung nicht denkbar. Denn die Befehle von der obersten Heeresleitung müssen ja runter an die kämpfende Truppe überbracht werden, sonst kann ja der Kampf nicht geführt werden. Das heißt, ohne Fernmelder wird keine Schlacht gewonnen. Engel sind nichts anderes als die Fernmelder Gottes. Dass die Kunst die immer darstellt mit Flügeln, ist totaler Quatsch. Kein einziger Engel in der Bibel hat Flügel. Cherubim, die haben Flügel. Aber Cherubim sind keine Engel. Und die flattern auch nicht hin und her, die Engel, sondern die kommen und gehen und erscheinen. Als Abraham in der Mittagshitze vorm Zelt sitzt, da kommen wer vorbei? Ja, die Boten Gottes, die haben eine wichtige Botschaft für ihn und sagen, Abraham, nächstes Jahr ist deine Frau Sarah schwanger. Das war ihre Botschaft. Engel sind Botschafter. Und nun hat dieser Engel des Herrn, dieser Botschafter kommt mit einer Botschaft. Und die findet ihr in den Versen 5 bis 7. Da heißt es, fürchtet euch nicht. So fängt die Botschaft Gottes an. Wir haben immer die Hosen voll, wenn wir es mit dem lebendigen Gott zu tun haben. Immer. Dann erschrecken wir über uns selber. Dann erschrecken wir, wer wir sind. Dann schauen wir in die Abgründe unserer eigenen Seele. Dann erschrecken wir über Gott, über seine Heiligkeit, über seine unbegrenzte Macht und Unfassbarkeit. Die Furcht ist die Folge. Gott fängt immer so an, dass er sagt, fürchte dich nicht. Wie war das Weihnachten, als die Hirten auf dem Feld waren? Was war der erste Satz des Engels, der die Geburt Jesu ankündigt, botschaftete? Fürchtet euch nicht. So beginnt Gott immer mit uns. Und er sagt dann, ich weiß, dass ihr Jesus den Gekreuzigten sucht. Ich weiß das. Gott weiß, was wir suchen. Gott weiß, was wir wünschen. Gott weiß, wohin wir gehen, um etwas zu sehen. Gott sagt, ich weiß das. Ich kenne deine Sehnsüchte, ich kenne deine Wünsche, ich weiß, was du suchst. Ist mir nicht verborgen. Ihr sucht den Gekreuzigten und dann heißt es, er ist nicht hier, er ist auferstanden, kommt her und seht die Stätte, wo er gelegen hat. Kommt und seht. Kommt und seht. Gott will, dass wir anschauen, was er sagt. Das Geheimnis der Auferstehung führt Gott uns nicht vor wie eine Zirkusnummer. So nach dem Motto, jetzt guckt mal alle her. Ihr wisst ja, das ist jetzt mein gekreuzigter und begrabener Sohn. Nur will ich mal zeigen, was ich mit ihm veranstalte. So wie Kaninchen aus dem Zylinder. Nein, Gott zeigt uns nur das Ergebnis. Das Grab ist leer, aber das sollen wir sehen. Und dann sagt er, geht hin und sagt seinen Jüngern, dass er auferstanden ist von den Toten und siehe, ich werde vor euch hergehen nach Galiläa, da werdet ihr ihn sehen und siehe, ich habe es euch gesagt. Nachdem Gott uns schauen lässt, nachdem Gott unseren Blick auf das leere Grab richtet, kriegen die zwei Frauen einen Auftrag. Sie haben jetzt die Botschaft gehört. Der Bote hat gesagt, er ist auferstanden. Und nachdem die Botschaft an den Mann, nein, an die zwei Frauen gekommen ist, werden sie selber Botschafter. Was sollen sie machen? Sie sollen hingehen. geht hin und verkündigt was? Botschaftet das, was ihr gesehen habt. Das heißt, Gott reicht den Auftrag 1:1 weiter. Gott hatte den Engel beauftragt mit der Verkündigung, das Grab ist leer. Und jetzt werden die Frauen beauftragt, geht hin und verkündigt, das Grab ist leer. Jetzt werden sie selber zu Botschaftern. Und das Faszinierende ist, als sie das tun, als sie hingehen, was erleben sie da? Als sie hingehen, wen treffen sie zwischendurch? Jesus selbst. Er hatte ihnen ja gesagt, sagt meinen Jüngern, dass die nach Galiläa gehen, da selbst werde ich mich zeigen, da werdet ihr mich sehen. Jetzt erscheint er aber auf dem Weg schon in den Obersaal, wo die Jünger versammelt sind. Das heißt, noch auf dem Weg zu den Jüngern begegnet jetzt nochmal der auferstandene Herr. So ist Gott. Wir kriegen den Auftrag, geht hin und verkündigt das. Und während wir noch unterwegs sind, während wir das tun, was Gott uns sagt, da begegnen wir dem Auferstandenen. Und dann sind sie tatsächlich versammelt und Jesus sagt noch einmal, fürchtet euch nicht. Es ist doppelt gemoppelt. So wichtig ist Gott das. Fürchtet euch nicht. Geht hin und verkündigt meinen Brüdern, dass sie gehen nach Galiläa. Da selbst werden sie mich sehen, heißt es in Vers 10. Wie eindringlich ist Jesus' Trostwort. Noch einmal, fürchtet euch nicht. Wir haben so viel Angst vor diesem, vor jenen, vor dem, was in der Welt passiert, vor dem, was in unserer Gesellschaft passiert, was wir in unseren Familien erleben. Da fürchten wir uns. Gott sagt zweimal, ich bin der auferstandene Herr, fürchte dich nicht. Und jetzt nennt Jesus die Jünger seine Brüder. Das ist doch erstaunlich. Wir wissen, dass unsere Beziehung zu Christus unterschiedliche Qualitäten hat. Herr und Knecht, Lehrer und Schüler, Meister und Lehrling, Freund und Freund, Vater und Sohn und jetzt auch noch Bruder und Bruder. Das ist ja unfassbar. Jesus, mein Bruder, der Schöpfer des Universums, mein Bruder. Wie hat Gott sich uns gleich gemacht? Matthäus beendet sein Evangelium tatsächlich damit, dass die Jünger in Galiläa sind und Jesus ihnen da erscheint und ihnen sagt, geht hin in alle Welt, mache zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und wie schließt dann das Matthäus-Evangelium? Siehe, ich bin bei euch alle Tage. Interessanterweise beendet Matthäus sein Evangelium nicht mit der Himmelfahrt. Es hört bei Matthäus auf mit der Tatsache, dass Jesus noch da ist. Siehe, ich bin bei euch. Punkt. Das will uns Matthäus deutlich machen. Christus ist da. Und darum verzichtet er auf den Bericht der Himmelfahrt. Siehe, ich bin bei euch alle Tage. Bums, aus, Feierabend, das war's. Mehr ist nicht zu sagen. Ich komme zum Schluss. Welche praktische Bedeutung hat Ostern für uns überhaupt? Reicht es nicht, dass die Chose bezahlt ist? Reicht es nicht, dass die Sündenschuld bezahlt ist, ist damit nicht alles schon fertig? Auferstehung feiern bedeutet, Ich habe es mit dem Lebendigen zu tun. Und wenn wir beten, dann führen wir keine Selbstgespräche mit uns selber, sondern dann haben wir es mit dem auferstandenen Jesus Christus zu tun. Normalerweise gehören Menschen, die Selbstgespräche führen, in eine Klapsmühle. Und wenn wir mit Jesus reden, dann bezeugen wir, er ist ja da, er ist ja hier. Wir haben nicht einen Sprung in der Schüssel, sondern wir leben nur in der Wirklichkeit, die Gott uns hat sehen lassen. Zweitens, durch die Auferstehung Jesu haben auch wir neues Leben. Die Tatsache, dass Jesus mit seinem Blut die Sünden bezahlt hat, hat ja für einen Toten gar keine Bedeutung. Wenn ich tot bin, was kümmern mich da die Schulden, die noch die Volksbank bei mir hat? Kann mir doch vollkommen wurscht sein. Mit anderen Worten, die Tatsache, dass meine Schuld bezahlt ist, die Tatsache, dass Jesus meine Schuld bezahlt hat, wird doch nur da interessant, wo er mir das neue Leben schenkt. Nur dann habe ich was davon, wenn ich lebe, wenn ich neues Leben habe. Und so feiern wir die Tatsache, dass Christus jedem von uns neues Leben schenken will. Unser altes Leben können wir hinter uns lassen. Und wir reden mit einem, der lebt und nicht mit einem Toten. Und dass wir diese persönliche Beziehung neu entdecken und uns neu darüber freuen können, dass Christus unser Bruder ist, das wünsche ich uns. Amen. Thank you.